Ihr lieben Geschwister, wir haben die Losung, die Lesung gehört vorhin. Ich möchte noch einen Satz lesen aus dem Galaterbrief. Wir bleiben sitzen, den Vers 10. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Amen. Gutes tun, das ist so die Hauptüberschrift über diese Predigt, über diesen Gottesdienst. Das ist ja das, was wir alle wollen, gerne machen, was aber oft nicht einfach ist. Paulus schreibt es hier einen wichtigen Satz in diesem Abschnitt an die Galater. Denn was ein Mensch sät, das wird er ernten. Wir alle hinterlassen in diesem Leben eine Spur. Ob uns das bewusst ist oder nicht. Vieles erfährt man von einem Menschen. Die Erfahrung habe ich gemacht, wenn man zu seiner Beerdigung geht. Manches hat man nie gewusst. Das ist eigentlich traurig, dass wir oft zu wenig voneinander wissen. Das Prinzip von Saat und Ernte, das funktioniert nicht nur in der Landwirtschaft, sondern das ist auch ein geistliches Prinzip. Das funktioniert auch in unserem Leben. Wir haben das gehört, wenn wir unsere Saat auf unser eigensüchtiges Wollen sehen, werden wir Verderben ernten, wenn es sich immer alles nur um mich dreht. Aber wenn wir unsere Saat auf Gottes Feld, auf das Feld des Geistes Gottes werben, werden wir ewiges Leben ernten, wenn wir unser Leben an Jesus Christus festgemacht haben. Paulus verwendet dieses Prinzip von Saat und Ernte in zwei Bereichen. Der erste Bereich sind die finanziellen Gaben für die Gemeinde. Der Volksmund sagt ja, über Geld spricht man nicht. Paulus schreibt, wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Aber das sind Verse, die möchte oft ein Pastor nicht gerne besprechen. Auch Martin Luther war in dieser Hinsicht sehr zögerlich und sagte, ich mag es nicht, solche Texte auszulegen, die uns empfehlen. Und außerdem erscheint es gierig, wenn man diese Dinge dem Hörer zu oft und zu fleißig betont. Wäre also so, wenn euer Pastor jeden Monat einmal euch darauf hinweist, dass ihr eigentlich viel zu wenig Geld gebt für die Kirche und dass in die Kuvertchen, in die Körbe noch viel mehr Geld muss. Wenn das gemacht werden würde, glaube ich, würde es nicht lange dauern, würde er vor leeren Bänken predigen. Denn es ist ja im Volk oder im Volksmund oftmals die Meinung, die Kirche will auch nur unser Geld. Aber Paulus erwähnt das hier auch nicht breit, spricht er sich dafür aus, aber er weist darauf hin, dass die Pastoren von der Gemeinde versorgt werden sollen und die Pastoren sollen die Gemeinde geistlich versorgen. Sie sollen den Pastoren den Rücken frei halten, dass sie ihre Zeit und ihre Energie für die Gemeinde verwenden können. Kurz zuvor schreibt Paulus, einer trage des anderen Last. Ein ganz bekanntes Wort, was wir auch in der Gemeinde schon oft gehört haben und auch praktizieren sollen. Die Gemeinde trägt die Last des Pastors und der Pastor trägt die Last der Gemeinde. Wir in unserer Kirche sind ja da gut dran, das Geld, was deutschlandweit eingesammelt wird, wird damit unter anderem benutzt, um die Pastoren zu bezahlen. Wir haben in Auerbach eine kleine Gemeinde, die Freie Evangelische Gemeinde. Die haben viele Jahre jetzt hinter sich, wo sie sich keinen Pastor leisten konnten. Einer aus dem Vorstand hat mir gesagt, wir sind nicht viele und das Geld reicht nicht, dass wir einen Pastor bezahlen können. Es müssen einfach die Brüder vom Vorstand reihum am Wort mit dienen, jeden Sonntag. Jetzt, wie ich gehört habe, haben sie wohl jemanden gefunden, aber es ist mit den Finanzen nicht immer einfach. Paulus schreibt das an die Galater, weil die Gemeinde noch recht jung ist und viele auch aus heidnischem Hintergrund kamen und darüber nicht Bescheid wussten. Paulus legt ein Wort für die Brüder ein, die am Wort dienen. Paulus selbst nahm es für sich aber nie in Anspruch. Ich aber habe davon keinerlei Gebrauch gemacht, schreibt er. Ich habe dies auch nicht deshalb geschrieben, damit es mit mir so gehalten wird. Er schrieb es für die anderen. Er hat es so praktiziert, dass er, wo er war, wo er den Gemeinden gedient hat, immer noch in seinem Beruf gearbeitet hat und Geld verdient hat, damit er niemanden zur Last fällt. Wisst ihr noch, welchen Beruf er hatte? Genau, Zeltmacher. Und das hat er immer ausgeübt, dass auch niemand sagen kann, du lebst ja von unserem Geld, sondern er wollte da niemanden zur Last fallen eben. Auch Jesus setzt in diese Richtung ein, in demselben Haus aber bleibt und esst und trinkt, was man euch vorsetzt, denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Geht nicht aus einem Haus ins andere. Was hat die finanzielle Gabe mit dem Prinzip von Saat und Ernte zu tun? Bringst du 10 Euro, bekommst du 100 Euro zurück. Ich denke nicht, dass es hier um ein Finanzprodukt mit hoher Rendite geht. Aber dennoch gilt, was der Mensch sät, das wird er ernten. Gutes und auch Schlechtes, müssen wir ehrlicherweise sagen. Wenn du Liebe willst, dann sei barmherzig zu deinen Mitmenschen. Wenn du Trost brauchst, tröste deine Mitmenschen. Wenn du Hilfe brauchst, sei hilfsbereit für deinen Nachbarn. Ich kenne ein Missionswerk, die haben gesagt, wenn bei uns das Geld knapp wird, dann füllen wir Spendenüberweisungen aus, im Wissen darum, dass Gott wieder Neues schenkt. Natürlich ist das immer, wir müssen die Spannung aushalten, wo wir oft von der Hand in den Mund leben und wissen oft manchmal nicht, was wird morgen sein. Es ist mir mit dem Geld so, dass wir oft denken, wenn wir Geld weggeben, wenn wir Geld der Kirche geben, dann langt es vielleicht für mich nicht mehr. Wir haben Angst, dass wir zu wenig behalten, dass für uns zu wenig übrig bleibt. Gott sagt denn das Wort, bring den Zehnten in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Hause sei und prüft mich. Doch dadurch spricht der Herr, der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffne und euch Segen in überreicher Form herabschütte. Das ist die einzige Stelle in der Bibel, wo wir aufgefordert werden, Gott zu testen, ihn zu prüfen. Das können wir ja mal machen, dass wir ein halbes Jahr großzügig geben und ihr werdet sehen, was passieren wird. Unser ehemaliger Superintendent Wolfgang Runow hat bei einer Bezirkskonferenz, es ging ja die letzten Jahre auch in der Kirche viel um das Thema Geld, gesagt, sie haben von dem Tag an, wo sie geheiratet haben, sich das so ausgemacht, diese Menge Geld haben wir für jeden Monat zur Verfügung. Und diesen Teil geben wir für Gott und sein Reich. Also was wir in der Kollekte geben, was wir ins Kuvert geben, was wir vielleicht anderen mal geben, was wir spenden, eine Kasse der Wohltätigkeit. Und den Rest, der ist für uns. Wenn du aber denkst, naja, jetzt habe ich das Geld am Monatsbeginn bekommen, mal sehen, was am Ende des Monats übrig bleibt, da bleibt dann vor Gott schon sicherlich noch was übrig. Aber ich werde dir verraten, da wird nicht viel übrig bleiben. Geld hat es nämlich an sich, dass das sehr schnell durch die Finger rinnt und schnell weg ist. Und es ist auch eine Frage der Wertschätzung. Was ist mir Gott und sein Reich wert? Im Neuen Testament wird davon gesprochen, es gilt nicht der Zehnte. Es ist ein guter Maßstab. Und wer sich danach richtet, alles in Ordnung. Aber im Neuen Testament wird davon gesprochen, dass Gott sagt, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Dass wir gar nicht danach fragen. Und was die Rechte macht in der Sache mit dem Geld, das muss die Linke gar nicht wissen. Also das soll im Verborgenen geschehen. Wir sollen das nicht dann vor uns hertragen und Werbung machen, denn wer sich mit solchen Taten brüsten will, der hat, wie die Bibel sagt, seinen Lohn dahin. Gott schaut in das Verborgene und er wird es segnen. Meine Frau hat, als sie angefangen hat, wo sie jung war, 400 DDR-Mark verdient. Und die hat gesagt, das ist mir die ersten 2-3 Monate schon schwer gefallen. Ich habe dann einen 10. Teil gegeben. Aber sie hat auch erlebt, dass viel Segen in ihr Leben zurückgeflossen ist. Materiell und auch geistlich. Und wir werden ja täglich beschenkt mit so vielen Dingen, was Gott uns schenkt an Gesundheit, Kraft, Frieden. Wir haben genug zu essen, es geht uns mehr als gut, was wir alles so selbstverständlich sehen und selbstverständlich nehmen. Unser Sohn, der schon zweimal mit in Afrika war, der hat gesagt, wenn manche jungen Leute auch manchmal sehen würden, wie die Menschen dort leben, was hier im Überfluss ist alles, und wo wir oft gar nicht mehr wissen, was kaufen wir uns noch, was wir eigentlich gar nicht gebrauchen. Da würde mancher zum Nachdenken kommen. Ich sage das nicht, weil ich irgendwie erreichen will, dass ihr mehr geben sollt, sondern ich sage das, weil es die Bibel sagt und weil das wahr ist. Wie gesagt, es ist die einzige Stelle in der Bibel, wo Gott uns auffordert, ihn zu testen. Die Möglichkeit haben wir. Das Prinzip von Saat und Ernte wendet Paulus auch noch auf unsere Werke an. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Zur Erinnerung, unsere guten Werke bewirken nicht die Akzeptanz bei Gott, dass sich die Tore für uns dadurch des Himmels öffnen. Gerettet werden wir einmal nach unserem Tod nur aus Gnade, nur dadurch, dass wir Jesus Christus in unser Leben hineingelassen haben. Er ist sozusagen die Eintrittskarte in den Himmel. Ihr seid aus Gnaden gerettet, durch den Glauben, und das nicht aus euch, nicht aus Werken, damit sich irgendjemand rühmen kann. Wir werden gerettet allein aus Gnade, wenn wir es annehmen. Es ist ein Geschenk, was uns Gott umsonst schenkt. Ich denke manches Mal, wenn die Menschen doch begreifen würden, was das für ein großartiges Geschenk ist. Ich darf noch einmal von vorne anfangen. Ich kann alles, was schiefgelaufen ist in meinem Leben, bei ihm abgeben. Er vergibt mir. Und ich darf noch mal neu anfangen und ihn in mein Leben einladen. Und die erste Gabe, die wir bekommen, ist die Gabe des ewigen Lebens. dass wir nicht, wenn wir sterben, in irgendein finsteres Loch fallen, sondern dass unser Leben bei Gott weitergeht. Das ist eine Perspektive, die kann eigentlich keine andere Weltanschauung schenken und geben. Und wir gehen oft so gleichgültig damit um. Jetzt besteht aber die Gefahr, dass wir meinen, dass wir es als guten Werken, dass wir gerettet sind und das aus unserem Denken verbannen. Wir sind ja aus Gnade durch den Glauben gerettet. Was soll ich dann noch Gutes tun? Die Motivation ist bei uns oft, Gott soll uns helfen in der Familie, dass alles gut klappt, dass wir gesund sind, dass es uns gut geht, dass wir nicht krank werden, dass wir Harmonie haben mit allen Menschen, kein Stress, dass wir einen guten Job haben, Geld verdienen. Herr Jesus, hilf hier, Herr Jesus, hilf da, Herr Jesus, hilf dort. So sind oft unsere Gebete. Ja, Jesus braucht mindestens einen Trabant, um überall zu sein. Aber die eigentliche Motivation sollte eigentlich von uns sein, ich darf an diesem großen Werk Gottes in seinem Reich mitarbeiten, mittun. Und da will ich alles, was in meinen Fähigkeiten, Möglichkeiten, in meiner Kraft, in meinem Vermögen steht, dafür einsetzen. Weil es nicht vergebens ist, weil das alles Dinge sind, die ich einmal über meinen Tod mitnehme. Dein Haus, dein Auto, das Geld, das Konto, müssen wir alles einmal da lassen. Alles, was wir uns geschaffen haben, bleibt zurück, wenn wir unsere Augen schließen. Aber das, was wir für Gott getan haben, wo wir seine Liebe den Menschen weitergegeben haben, das geht einmal mit über den Tod hinaus und begleitet uns hin zu Gott. Wir dürfen also gute Werke tun, weil wir gerettet sind und uns einbringen mit bei ihm. Jetzt kann der eine fragen, was, ich habe keine Fähigkeiten oder Gaben, was kann ich schon machen? Frag dich doch einfach einmal, was kann ich am besten, was liegt mir, was kann ich gut, wie kann ich das in der Gemeinde oder auch bei meinem Nächsten mit einbringen. Jeder von uns hat Gaben, jeder hat nicht alle Gaben, aber dafür gibt es die Gemeinde, dass wir unsere Fähigkeiten und Gaben zusammenlegen in der Gemeinde, dass dadurch der Leib Christi entsteht. Lasst uns die Gelegenheiten nicht verstreichen, Gutes zu tun. Wir sollen unser Licht in einer finsteren Welt leuchten lassen vor den Menschen. In einer Welt, die voller Trauer, Pessimismus, Hoffnungslosigkeit und Furcht ist. Ich möchte, dass euer Licht leuchtet und die Menschen eure guten Taten sehen. Also eure guten Taten. Nicht, dass wir uns rumstreiten und überall alles besser wissen. Auf alles eine Antwort, so wie das heute ist. Manche wissen alles, haben auf alles eine Antwort und wissen alles Bescheid, wissen überall Bescheid. Dass wir nicht streitsüchtig sind, sondern den Menschen zuhören. Innerlich fragen, wo die Not in ihrem Herzen oft ist. Und die Not der Menschen ist oft so groß und so gewaltig, dass wir einfach immer nur um Gnade und Weisheit bitten können, wie Gott uns auch hier gebrauchen will. In welchem Umfang sollen wir denn Gutes tun? Da gibt es keine Grenzen. Wir sollen an allen Gutes tun, also nicht nur an denen, die uns sympathisch sind, die wir gut finden, sondern auch an Fremden, egal welcher Hautfarbe, welcher Bildung, arm oder reich. Wir sollen an allen Gutes tun. Wie erreichen wir diese alle? Doch nur, wenn wir beginnen, die Werke zu tun, die Gott für uns hat, wo wir etwas sehen, wo wir helfen können. Wo uns Gott zeigt, da könnte ich dich gebrauchen. Hilf hier mal, mach das mal. Es ist oft die leise Stimme im Hintergrund, die wir auch oft nicht hören wollen, weil sie uns oft nicht genehm ist oder unbequem ist. Aber die kommt dann immer wieder und tut uns, der Heilige Geist ist wie ein Gentleman, das ist keiner, der uns die Tür einrennt, sondern wir hören die Stimme ganz leise und Gott sagt uns und zeigt uns, was wir machen sollen. Und dann gibt es oft einen Punkt, ich habe das bei Menschen schon oft erlebt, dass die dann sagen, mir ist das und das klar geworden und das mache ich jetzt. Nicht, weil mir das eingefallen ist, sondern das hat mir Gott gezeigt oder das ist von Gott mir deutlich gemacht worden und das mache ich jetzt. Ich habe das vorhin im Gottesdienst erzählt in Stützengrün. Wir sind ja Rentner jetzt, wir haben mehr Zeit mit den Kindern, auch wenn sie schon größer sind, aber es gibt halt viele Gespräche, die wir auch jetzt haben, wo wir früher nicht die Zeit dazu hatten. Und unser jüngerer Sohn hat uns jetzt was erzählt. Sie sind, wo er in der Schule war, sind sie danach immer in so einem Supermarkt und da war das so wie ein kleiner Wettbewerb. Jeder nimmt irgendwas mit, jeder klaut irgendwas. Und er hat gesagt, nach einer gewissen Zeit, ich konnte dann den Besitzer des Geschäftes einfach nicht mehr in die Augen schauen. Ich hatte so ein schlechtes Gewissen gehabt und ich habe dann einfach ein Briefkuvert genommen, mal habe einen kurzen Zettel geschrieben, habe Geld hineingetan und habe das bei ihm in den Briefkasten gelegt und er soll das Geld nehmen dafür, weil ich ihm immer was geklaut habe. Und ich habe dann zu meiner Frau gesagt, siehst du, in den jungen Jahren haben wir oft gedacht, der ist von Glauben irgendwie taub, der hört gar nichts. Aber ich habe gesagt, die Gebete haben trotzdem bewirkt. Gott hat zu ihm geredet und hat zu ihm gesprochen. Und genauso ist es auch heute. Ihr werdet für eure Kinder beten und die Omas und Opas, da wird kein Tag vergehen, dass er nicht für eure Enkel betet, macht das weiter. Kein Gebet ist umsonst und Gott erhört Gebet, auch heute noch. Und wenn wir etwas erkannt haben, wo wir helfen sollen, sei es in der Gemeinde oder auch privat, dass wir, wie es heute oft so heißt, pragmatisch handeln, sachbezogen. Ich sehe das Problem, wie kann ich helfen? Ich packe mit an. Nicht erst überlegen, wir sind ja dann oft, ja, ich könnte schon helfen, aber, dann müssen wir vielleicht erstmal mit den anderen reden oder müssen wir einen kleinen Ausschuss bilden. Hilf, wo du siehst, wo Hilfe nötig ist oder wo du vielleicht schon längst weißt, hier könntest du mal was machen. Mach's einfach. Ich habe das von einem Italiener gehört, der hat gesagt, ihr Deutschen, ihr denkt so viel nach und ihr überlegt und ihr macht und ihr fragt und macht noch den Ausschuss und die Organisation. Machen müsst ihr einfach immer. Machen. Paulus sagt auch, dass wir an unseren Hausgenossen, an unseren Mitgliedern der Gemeinde besonders Gutes tun sollen. Wenn ich also irgendwas habe, zum Beispiel ich will ein Haus verkaufen, weil ich es nicht mehr schaffe, weil ich alt geworden bin, dass ich frage, sucht jemand in der Gemeinde vielleicht ein junges Pärchen, suchen die ein Haus? Wem könnte ich helfen? Wem könnte ich es anbieten? Oder ich bin handwerklich begabt und ich weiß, eine Rentnerin, die könnte die und die Hilfe gebrauchen, gehe ich hin. und helfe. Oder ich bete mit für die anderen, wo Krankheit ist, wo Not ist in der Familie. Geschwister, es gibt viele Dinge, wo wir helfen können. Die Gelegenheiten werden kommen, ganz sicher jeden Tag. Wir müssen nur wachsam sein und Ausschau danach halten. Und dass wir es dann gleich tun, dass wir es nicht aufschieben. Das Wort morgen, das ist so ein Lieblingswort des Teufels. Morgen, sagt er, aber Jesus sagt heute. Heute, steht im Alten Testament in den Psalmen, heute, so ihr seine Stimme hört, verstockt euer Herz nicht. Wir werden auch zu der Zeit ernten, wenn wir reichlich sehen. Wir können sehen, wir können pflanzen, wir können bewässern, aber eins können wir nicht, wir können kein Wachstum erzeugen. Das muss alleine Gott tun. Er muss sich darum kümmern, dass unsere guten Werke aufgehen, dass Menschen Segen erfahren, dass wir daran festhalten. Und dann sagt Paulus noch ein wichtiges Wort: Lasst uns aber im Guten tun nicht müde werden. Kann man denn müde werden im Gutes tun? Ja, das ist nicht einfach, Gutes zu tun. Warum? Weil man oft enttäuscht wird. Der Volksmund hat ein Wort erfunden, das heißt, tu nichts Gutes, dann widerfährt dir nichts Schlechtes. Warum ist es so? Man wird oft enttäuscht. Man hat was gut gemeint und die Reaktion war völlig anders. Man möchte sich dann nicht mehr mit den Leuten rumschlagen. Man sagt, na, die können mich gern haben. Die können mich alle mal kreuzweise nachher. Die Menschen sind oft eigenbrötlerisch, undiszipliniert, rechthaberisch, stur. Gutes zu tun ist oft undankbar. Ich habe mit meiner Frau jemanden vor längerer Zeit in der Familie geholfen. Es wäre dem noch viel schlimmer gegangen, hätten wir es nicht gemacht. Ich sage das jetzt nicht, um was mich hier zu präsentieren. Ich sage es einfach mal bloß so als Beispiel. Das Ende vom Lied, danach kam er zu mir und hat gesagt, was hast du denn wieder für einen Scheiß gemacht? Ich habe zu meiner Frau gesagt, komm, lass es. Wir segnen ihn und wir lassen uns gar nicht mürbe machen im Gutes tun. Wir helfen weiter. Jetzt kann die Gefahr bestehen, dass wir meinen, jetzt müssen wir uns alle mal zusammenreißen und den Saal, wenn wir verlassen, dann müssen wir Gutes tun. Und das machen wir jetzt ganz verbissen vielleicht. Aber das wird nicht lange anhalten, dann werden wir ausbrennen und keine Kraft mehr haben. Wir müssen immer wieder daran denken, dass großzügiges Geben und gute Werke nur aus einem geisterfüllten Leben kommen kann. Es wäre ein Trugschluss, wenn wir meinen, allein durch unsere Anstrengung gute Ernte einzufahren. Wir sind gefordert, aber wir dürfen den Heiligen Geist nicht beiseite schieben. Wir müssen in dieser engen Verbindung mit Jesus bleiben. Nur daraus entsteht Frucht. Von dort erhalten wir immer wieder durch den Geist Gottes Impulse Gottes, denen wir nachgehen können oder auch nicht. Gott zeigt uns etwas. Es liegt dann an uns, ob wir dem nachgehen oder nicht. Dass wir beten, Herr, sende mich dorthin, wo dich die Menschen gebrauchen. Lass mich in vorbereitete Wege kommen, die du vorbereitet hast. Ich lasse mich darauf ein, bewusst auch deine Kraft in Bewegung zu setzen in meiner Umgebung, dass wir dieses Leben aus der Fülle des Heiligen Geistes erfahren in unserem Leben und Erfahrungen auch machen, dass Gott uns benutzt und uns hilft, dass wir sein Werk in unserer Umgebung, in der Gemeinde vorantreiben. Wir können die Werke nur in der Kraft tun, die er uns gibt. Diese Kraft ist vorhanden. Die ist immens. Diese Kraft hat den Tod, den Teufel und die Sünde besiegt. Und Jesus will dir diese Kraft immer wieder neu zur Verfügung stellen, dass du ein wohlgefälliges Leben mit ihm führen kannst. Amen.